Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Unsere treuen Hörerinnen des Podcasts wissen bereits, bei One Health geht es darum, die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt als Einheit zu betrachten und entsprechend dann alle drei Bereiche zu adressieren, um sie nachhaltig zu verbessern. Dass dies ein komplexes Unterfangen ist und so einige Hürden auch manchmal bereithält, das war bereits oft Thema dieses Podcasts. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass viele verschiedene Disziplinen dafür natürlich an einem Strang ziehen müssen. Ein Bereich, an den häufig erst im zweiten Schritt gedacht wird in der One Health Forschung, das sind die Sozialwissenschaften. Und das ist für uns Grund genug, dafür Sie heute einmal zum Thema dieser Folge zu machen und Ihre Bedeutung im One Health Kontext näher zu betrachten. Und um das tun zu können, habe ich mir dafür wieder die nötige Fachexpertise an die Seite geholt und darf an meiner Seite heute Marisa Neuerer im One Health Podcast begrüßen. Sie hat soziale und kulturelle Anthropologie und Geografie studiert, dann einen Master in Global Health gemacht und auch noch ein Postgraduate Diploma in One Health. Aktuell ist sie Doktorandin am Heidelberg Institute of Global Health des Universitätsklinikums in Heidelberg und sie hat sich spezialisiert in ihrer Forschung auf Global One Health Fragen und ihr Forschungsfokus liegt dabei auf antimikrobiellen Resistenzen. An dieser Stelle kann ich auch noch einmal sagen, dass sie eine von zwei Nachwuchsvertreterinnen im Scientific Advisory Board der One Health Plattform ist. Genau, also eine Expertin für die Fragen, die wir heute hier thematisieren möchten. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Marisa.
Hallo und ganz lieben Dank für die Einladung erstmal, Dana.
Wir sprechen heute über die Rolle der Sozialwissenschaften im One Health Kontext. Und ich würde dafür gerne einmal anfangen wollen mit einer ganz breiten Frage, und zwar, was sind denn eigentlich Sozialwissenschaften? Also können wir diesen Begriff jetzt eigentlich so verwenden für das, worüber wir sprechen, oder ist der schon zu allgemein, zu groß gefasst? Vielleicht kannst du da unsere Zuhörerinnen einmal einführen in die Thematik Sozialwissenschaften.
Ja, sehr gerne. Ich würde vermutlich erstmal mit einer allgemeineren Definition von den Sozialwissenschaften anfangen und dazu eben sagen, dass Sozialwissenschaften versuchen, das gesellschaftliche Zusammenleben zu analysieren. Und dafür erforschen sie eben gesellschaftliche Strukturen, Machtverhältnisse, soziale und ökonomische Bedingungen und eben auch Praktiken, die dann individuelles und kollektives Handeln beeinflussen. Und die zentralen Fragen sind dabei vor allem dieses Wie und Warum bei sozialen Beziehungen, Institutionen, Normen und auch Richtlinien zum Beispiel, wenn wir in den Gesundheitskontext kommen. Wie du schon angedeutet hast, wirkt der Begriff sehr weit. Und da würde ich sagen, dass das auch sehr bewusst so ist, weil eben unter die Sozialwissenschaften sehr viele unterschiedliche Disziplinen fallen, wie zum Beispiel die Soziologie, Ethnologie, Politikwissenschaft, Psychologie, auch die Geografie. Und all diese Disziplinen sind natürlich auch methodisch und von der Epistemologie und der Thematik her sehr vielfältig. Deswegen würde ich eben sagen, dass es auch gar nicht die Sozialwissenschaften in diesem Sinne gibt, weil eben jede Subdisziplin ihre eigenen Methoden, Denktraditionen und auch Erkenntnisinteressen hat. Genau, und deswegen ist es sehr schwierig oder vielleicht auch gar nicht so sinnvoll zu versuchen, diesen übergeordneten Begriff enger zu fassen. Und man kann irgendwie auch gar nicht so richtig allgemeingültig über die Sozialwissenschaften sprechen. Das vielleicht eben auch als kleiner Disclaimer von meiner Seite vorweg noch, dass all meine Perspektiven, die ich heute mit dir teilen werde in unserem Gespräch, auf meinem Hintergrund in der Ethnologie, Geografie, Global Health basieren und andere SozialwissenschaftlerInnen das vielleicht auch anders sehen würden an manchen Stellen.
Ja, genau. Aber wie du ja schon sehr schön dargelegt hast, es wird wahrscheinlich niemanden geben, der komplett die Sozialwissenschaften abdecken kann mit einer Expertise. Genauso wie so ein Naturwissenschaftler ja auch immer nur einen Teilbereich der Naturwissenschaften quasi repräsentieren kann.
Ja, genau.
Ich finde es sehr spannend, dass die Geografie Teil der Sozialwissenschaften ist. Ich finde, man denkt erst, wenn man Geografie hört, würde man sie irgendwie zu den Naturwissenschaften stecken. Kannst du vielleicht so ein, zwei Worte sagen zu Geografie, womit sich das so beschäftigt und warum das zu den Sozialwissenschaften gezählt wird?
Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt kann man die Geografie unterteilen in die Humangeografie und in die physische Geografie. Mhm. Ich hatte tatsächlich während meines Studiums mich dann auf die physische Geografie konzentriert. Aber unter die Humangeografie fällt zum Beispiel Wirtschaftsgeografie, Stadtgeografie, wo es dann eben doch viel mehr um gesellschaftliche Strukturen auch geht und nicht um die geologisch-geografischen Prozesse dahinter, sondern eben wie auch Wirtschaftssysteme gestaltet sind beispielsweise.
Ja, super spannend. Dann habe ich auf jeden Fall schon was gelernt in diesem Gespräch. Normalerweise spreche ich hier in diesem Podcast mit Leuten, die aus den Naturwissenschaften kommen oder sehr, sehr viele VeterinärmedizinerInnen, weil die eben doch sehr stark vertreten sind in der One Health Forschungscommunity. Wie exotisch fühlst du dich mit deinem Hintergrund in der aktuellen One Health Community in Deutschland und vielleicht auch den Vergleich, sieht das im Ausland anders aus?
Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und das stimmt irgendwie, dass ich mich als Sozialwissenschaftlerin noch so ein bisschen in der Unterzahl vielleicht sehe in der deutschen One Health Community, aber auch da würde ich sagen, passiert sehr viel mittlerweile, aber trotzdem ist vielleicht so der One Health Ansatz in Deutschland noch überwiegend biomedizinisch, technisch geprägt und eben noch nicht so stark auf die Sozialwissenschaften ausgerichtet. Ich würde sagen, dass sie vielleicht eher eben noch öfter eine Randdisziplin sind und gar nicht so systematisch mit eingebunden werden in Forschungsprozesse, sondern vielleicht erst später im Projektverlauf. Und wenn man da zum Beispiel ins Ausland schaut, wie die USA oder vor allem Großbritannien, Lateinamerika, dann hat man den Eindruck, dass sozialwissenschaftliche Ansätze schon deutlich stärker implementiert sind, vor allem eben um Community-Perspektiven und auch so die politischen Determinanten und soziale Ungleichheiten zu analysieren und in der Forschung zu adressieren. Und vor allem in Großbritannien, finde ich, passiert da sehr viel. Da gibt es auch mehr so auf der Ebene der Förderung von Forschungsprojekten schon Möglichkeiten, die Sozialwissenschaften sehr früh mit einzubeziehen, weil es eben mittlerweile auch Initiativen gibt, dass die Themen der Forschungsprojekte konkret von den Communities, mit denen man zusammenarbeitet, definiert werden. Das heißt, es ist wirklich partizipative Citizen Science von Anbeginn des Projektes, wo die Communities dann eben sehr früh und kontinuierlich schon mit einbezogen werden, um dann die Thematik und Forschungsschwerpunkte mit zu beeinflussen und auch festzulegen. Und dadurch ist natürlich auch potenziell die gesellschaftliche Relevanz von solchen Forschungsprojekten deutlich höher. Und das finde ich super spannend, dass es da diese Ansätze mittlerweile gibt, weil das bei uns eben noch nicht so groß ist, würde ich sagen. Ja. Aber trotzdem steigt auf jeden Fall das Bewusstsein für die Bedeutung und diesen aktiven und frühen Einbezug der Sozialwissenschaften auch in Deutschland. Also da finde ich es sehr viel positive Entwicklung zu sehen mittlerweile.
Ja, das stimmt. Ja, die One Health Plattform hat ja auch versucht, tatsächlich in der Forschungsagenda jetzt die Sozialwissenschaften mit zu integrieren. Das geht jetzt langsam voran. Da kann ich auf jeden Fall deinen Eindruck spiegeln, dass sich da auch was verändert und was tut, aber dass es eben auch andere Länder gibt, die da vielleicht einfach auch schon ein Stück weiter sind als wir in Deutschland. Aber vielleicht können wir jetzt ein paar Argumente sammeln, warum wir diesen Prozess in Deutschland unbedingt weiter vorantreiben sollten. Und da schließt dann meine Frage nämlich an dich an, welchen Beitrag können denn die Sozialwissenschaften deiner Meinung nach zu One Health leisten? Und hast du da vielleicht ein Beispiel für uns?
Ja, vielleicht würde ich einmal anfangen mit den Argumenten für die Sozialwissenschaften in der One Health Forschung. Was auch so grundlegend ist für die ethnologische Forschung zum Beispiel, ist, dass man von einer sogenannten emischen Perspektive spricht. Das heißt, man versucht wirklich, die interne Sichtweise von sozialen Gruppen auf sich selbst und andere zu verstehen und zu analysieren. Und das Gegenstück dazu wäre dann die ethische Sichtweise und das ethisch aber ohne H, also nur mit T. Und das wäre dann eben die Sicht von außen auf unsere Forschungsthemen zum Beispiel. Und mit diesem Gedanken des emischen Ansatzes, finde ich, wird eben deutlich, dass Sozialwissenschaften es ermöglichen können, dass man vielfältige Perspektiven auf Gesundheit, Krankheit und die Risiken, die damit verbunden sind, eben auch integrieren kann. Und damit verbunden direkt ist eben, finde ich, auch so ein Dialogprozess auf Augenhöhe, was natürlich vor allem für die interdisziplinäre und transdisziplinäre Kommunikation super wichtig und hilfreich ist. Vor allem, weil wir uns ja eben im One Health-Bereich mit sehr komplexen Systemen von Mensch, Tier und Umwelt auseinandersetzen. Genau, und ein weiterer Beitrag ist, finde ich, auch eben, dass Sozialwissenschaften zeigen, wie Gesundheit von Umwelt, Tier und Mensch in komplexe Macht- und Marktstrukturen eingebettet sind. Mhm. Das heißt, dass man eben so über die klassische naturwissenschaftliche Perspektive dann auch hinausgehen kann und sich eben auch kulturelle Praktiken, soziale Beziehungen, politische und ökonomische Strukturen anschauen kann, weil all das ja auch wieder einen Einfluss nimmt auf Gesundheitsrisiken und auf das Verhalten zum Beispiel. Und das ist, finde ich, eben das Spannende, dass man sich auch dann anschauen kann, wie gewisse Dinge auch sozial produziert werden durch das System und die Bedingungen, in denen wir eben auch leben. Und ja, um da vielleicht auf Beispiele zu kommen, ich war vor kurzem auf der ACTME-Konferenz in Hamburg und da wurde ein sehr spannendes Projekt von einer Wissenschaftlerin vorgestellt, wo es darum geht, indigene, lokale und sogenannte westliche Modelle als gleichwertig zu betrachten im Kontext von Surveillance in Guatemala. Und dort haben sie dann eben mit Ethnologinnen zusammengearbeitet und One Health Workshops abgehalten, um dann neue diagnostische Surveillance- und Interventionsansätze zu schaffen. Und hatten aber eben zum Beispiel auch Maya-HeilerInnen vertreten in ihren Workshops, um somit auch die kulturelle Relevanz und die Compliance zu erhöhen. Genau, und ein zweites Beispiel wäre vielleicht sonst noch das Projekt, in dem ich aktuell mitarbeite und meine Promotion eben auch zu dem Thema mache. Unser Projekt ist ein interdisziplinäres Projekt, bestehend aus drei Disziplinen, einmal EthnologInnen, MikrobiologInnen und uns vom Global Health Institute hier in Heidelberg. Und wir haben im Endeffekt zwei Teile in diesem Projekt und in dem ersten Teil geht es wirklich um die grundlegende Datenerhebung, vor allem eben auf Mikrobiologie- und Ethnologie-Seite. Und dann in dem zweiten Schritt geht es darum, durch einen partizipativen Ansatz eine Maßnahme gegen antimikrobielle Resistenzen zu entwickeln. Und dafür haben wir Workshops organisiert und eben unterschiedliche AkteurInnen mit unterschiedlichen Hintergründen auch eingeladen, um zu schauen, wo die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung sind und welche Möglichkeiten es auch gibt. Und natürlich mit einer gewissen Hoffnung, dass dadurch, dass eben diese Maßnahme auch von der Community entwickelt wird, die Akzeptanz im nächsten Schritt deutlich höher sein könnte.
Ja, super spannend. Also ich finde, das ist tatsächlich sehr interessant, weil aus der Sicht der Naturwissenschaft hast du ja immer eigentlich so diese biologische Brille auf, wie Erkrankungen entstehen, was im Körper passiert. Aber du hast natürlich recht und finde ich auch sehr schön erklärt, dass da auch so diese sozioökonomische Komponente mit reinspielt. Das wissen wir auch mittlerweile, dass sozioökonomische Faktoren Krankheit und Gesundheit mit beeinflussen. Und diese Definition von Wissen, also was ist eigentlich Wissen, das finde ich sehr interessant, wie ihr Sozialwissenschaftler das angeht, weil, wie du gesagt hast, so es gibt eben auch anderes Wissen als dieses reine biologische Know-how, was wir in unserer westlichen Welt haben, sondern eben auch diese indigenen Völker. Das ist bestimmt auch super spannend, einfach zu hören manchmal, was die für Lösungsvorschläge vorschlagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wie du eben schon meintest, dass es eben darum geht, welche Wissensformen wir auch akzeptieren und mit einbeziehen in unsere Forschung. Und da sehe ich auf jeden Fall einen wahnsinnig großen Mehrwert, eben diese unterschiedlichen Perspektiven und Arten von Expertise auch mit einzubeziehen. Und eben über unsere klassische Definition von wir als WissenschaftlerInnen sind die Experten, Expertinnen, das abzulegen und eben den Begriff weiter zu fassen.
Ja, das ist wirklich super spannend. An dieser Stelle muss ich für unsere ZuhörerInnen vielleicht noch einen kleinen Satz zur Erläuterung einfügen. Denn wenn wir von alternativen Wissensformen hier sprechen, dann geht es hierbei nicht um die Abgrenzung von der Wissenschaft oder dem Abwenden von evidenzbasierten Methoden. Wir sind und bleiben ein Wissenschaftspodcast. Es geht vielmehr darum, dass Kulturen außerhalb der westlichen Kultur andere Formen von Wissen haben können. Ich habe da mal eine Definition mitgebracht von Heron et al., wonach man Wissen in vier Arten unterteilen kann. Da wird gesprochen erstens von Erfahrungswissen, die es eben entsteht durch eine unmittelbare Begegnung mit einer Person, einem Ort oder einer Sache. Dann von präsentativem Wissen, welches entsteht aus Erfahrungswissen, indem man das eben überführt in eine andere Form, beispielsweise in eine ausdrucksstarke Bildsprache von Bewegung, Tanz, Klang, Musik, Zeichnung, Malerei, Skulptur, Poesie, Erzählung oder Drama. dann im dritten vom propositionalen Wissen über etwas, also das ist dann intellektuelles Wissen über Ideen und Theorien. Das Ergebnis davon wären informative, mündliche oder schriftliche Aussagen. Und als vierte Wissensform wird da angeführt das praktische Wissen. Das ist dann eben das Wissen darüber, wie man etwas tut. Und das Ergebnis wäre dann eine Fertigkeit, ein Geschick oder eine Kompetenz zwischenmenschlich, manuell, politisch, technisch, transpersonal oder ähnliches, die von einer Praxisgemeinschaft unterstützt wird. Genau, also das einmal ganz grob zur Definition, was wir grob meinen, wenn wir von alternativen Wissensformen sprechen, hier in diesem Podcast-Format, aber das auch nur als kleine Randnotiz und wir machen weiter im Text. Genau, du hast eben schon kurz angeschnitten, dass du dich ja in deiner Forschung mit antimikrobiellen Resistenzen beschäftigst und da auch in so einem Projekt bist, was schon sehr interdisziplinär angelegt ist. Normalerweise sind antimikrobielle Resistenzen ja eigentlich immer so ein klassisches Gesundheitsthema. Hatten wir auch schon in diesem Podcast. Wer sich dafür interessiert, vielleicht gerne noch einmal in unsere Folge mit Birgit Walter reinhören. Aber warum sind AMRs jetzt auch für eine Sozialwissenschaftlerin relevant? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen detaillierter unseren Zuhörern erklären.
Ja, aus meiner Sicht sind eben antimikrobielle Resistenzen nicht nur ein biologisches, medizinisches Problem, sondern auch eventuell ein systemisches, politisch-ökonomisches oder gesellschaftlich produziertes Phänomen, also was deutlich komplexer ist, als man auf den ersten Blick denkt. Man könnte auch argumentieren, dass es eventuell sogar das Ergebnis ist von einem ungesunden Entwicklungsmodell, was irgendwie getrieben ist von der Industrialisierung, der Globalisierung, intensiver Landwirtschaft und dann das alles aber in diesem Kontext von mangelhaften politischen Rahmensetzungen auch zum Verbrauch von Antibiotika zum Beispiel. Und oft ist es ja so, dass im öffentlichen Diskurs zu antimikrobiellen Resistenzen noch häufig auf das individuelle Fehlverhalten von eben GemeindemitgliederInnen und ÄrztInnen verwiesen wird. Und aus der Perspektive der Sozialwissenschaften versuchen wir eben auch, die dahinterliegenden Strukturen zu verstehen und dieses Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die eventuell einen Einfluss haben könnten. Und was ich auch eben sehr spannend finde, wenn man sich die Zahlen anschaut zu den Raten von Resistenzen, dann sieht man, dass, ja, dass Antibiotikaresistenzen, die so prozentual gesehen deutlich verbreiteter sind, zum Beispiel in Subsahara-Afrika. Wenn man sich dann aber wiederum anschaut, wie hoch der Antibiotikakonsum ist, fällt auf, dass der deutlich geringer ist im Vergleich als im sogenannten globalen Norden. Und natürlich wissen wir, dass das nicht direkt im Zusammenhang steht, aber trotzdem, finde ich, kann man schon erahnen, dass irgendwie noch andere Gründe, abgesehen vom biologischen Mechanismus der Resistenzen, hinter dieser Herausforderung liegen müssen. Und eben vielleicht auch sich zu fragen, ob antimikrobielle Resistenzen nicht eher auch eine Frage vom Zugang zu Ressourcen sind. Also in der Literatur wird auch oft davon gesprochen, dass Antibiotika sozusagen als Quick Fix, als schnelle Lösung für Probleme wie den schlechten Zugang zu sauberem Wasser oder Gesundheitsversorgung verwendet werden können, was eben zeigt, dass ja auch wieder strukturelle Probleme eventuell dahinter liegen, die die Entstehung von Resistenzen, die Verbreitung wieder begünstigen können. Ja. Und da, finde ich, kommen dann eben auch die Sozialwissenschaften wieder rein mit dem Versuch, partizipative und inklusive Strategien zu entwickeln und sich nicht nur auf den technischen Teil zu fokussieren, also dass es nicht ausreichen wird, Surveillance Systeme einzurichten, neue Antibiotika zu entwickeln, sondern dass wir eben auch noch darüber hinausgehen müssen und irgendwie so die Brücke schlagen dann zwischen den naturwissenschaftlichen, aber eben auch community-basierten Ansätzen.
Ja, super spannend. Ja, weil es ist immer einfach, so den Bauern einfach zu sehen, der irgendwie für seine Tiere jetzt super viele Antibiotika einsetzt, aber dass dahinter vielleicht auch einfach steht, dass die Verfügbarkeit der Antibiotika da ist, dass die irgendwie billig sind, dass er vielleicht auch versucht damit, wie du gesagt hast, irgendwie minderwertiges Wasser zu kompensieren, dass die eben nicht krank werden, die Tiere, dass er vielleicht auch gar nicht die Aufklärung hat und gar nicht weiß, was er der Umwelt damit antut oder dass der wirtschaftliche Druck einfach für ihn zu groß ist, dass er diese Antibiotika zum Beispiel als Mastmittel ja einsetzt, finde ich super spannend. Also weil es ist immer einfach, nur das so oberflächlich zu betrachten, aber die Sozialwissenschaften gehen da natürlich dann sehr viel tiefer.
Das stimmt. Ja, das sind super spannende Punkte, eben vor allem, finde ich, die Verwendung von Antibiotika in der Landwirtschaft. Mhm. Auch wenn man sich dann eben sowas wie die Withdrawal Period anschaut, also dass man das Bauern ja eigentlich dann, wenn sie Antibiotika ihren Tieren gegeben haben, die Eier, das Fleisch nicht verkaufen sollten, eine gewisse Zeit lang nach der Verwendung von Antibiotika. Aber auch das ist natürlich wieder mit Schwierigkeiten verbunden, wie du eben sagtest, ja auch der ökonomische Druck. Ja. Also ist der Bauer überhaupt in der Position, sich an solche Richtlinien zu halten, falls er überhaupt davon weiß? Das ist dann natürlich auch wieder die nächste Frage. Ist der Zugang zu Tierärztinnen gegeben oder nicht? Und dann wird das plötzlich ein sehr komplexes Bild auch.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja immer Teil auch von One Health, ne? Wir wollen ja nicht die einfachen Lösungen und Herangehensweisen, sondern wir wollen ja möglichst das ganze Bild sehen. Genau, wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, dass die Sozialwissenschaften langsam in die One Health Community auch stärker integriert werden, dass da allerdings auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Welche Hürden siehst du denn für eine erfolgreiche Integration der Sozialwissenschaften in die One Health Forschung? Oder wo würdest du auch sagen, da hat das schon super funktioniert, in den Bereichen sind wir schon sehr weit gekommen?
Ja, wie du schon sagst, bisher dominieren vielleicht eventuell noch eher die biomedizinischen Ansätze in der One Health Forschung. Und gleichzeitig tut sich eben sehr viel. Also Sozialwissenschaften werden immer mehr eingebunden. Und da sind wir auf jeden Fall auch auf einem guten Weg, finde ich, dass die Sozialwissenschaften als gleichwertige Disziplin da auch verstanden werden. Aber oft ist es eben doch noch so, dass die Sozialwissenschaften erst in einem zweiten Schritt mit einbezogen werden. Was natürlich generell eine Herausforderung der interdisziplinären Zusammenarbeit ist, ist eben, dass die epistemologische Grundlage und auch die Methoden, die dahinter stehen, dass das alles unterschiedlich ist. Und das kann natürlich auch die Zusammenarbeit erschweren. Und man muss sich sehr bewusst damit auseinandersetzen, bewusst unterschiedliche Wissensformen und Disziplinen miteinander verknüpfen und auch miteinander verflechten, damit man dann eben systemisch wirkungsvoll arbeiten kann auch. Und auch das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, eben dass es auch eine Frage davon ist, welche Wissensformen wir anerkennen in der One Health Forschung. Und von unserem westlichen Wissenssystem könnte man sagen, dass es eben sehr hierarchisch geprägt ist. Und dadurch werden gewisse Wissensformen wiederum marginalisiert, eben vor allem lokale und indigene Wissensformen. Und wenn man sich das dann anschaut, wie es in der Praxis aussieht, sieht man eben, dass sehr viel wertvolles Wissen vorhanden ist und wir das eben noch viel gezielter auch mit einbinden müssen. Und dafür müssen wir natürlich auch über die unterschiedlichen disziplinären Sprachen, die wir haben, hinweg kommunizieren können und eben verstehen, dass wir unterschiedliche Theorieverständnisse und Zugänge zu Themen auch haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung, aber da gibt es sehr viele unterschiedliche Lösungsstrategien schon. Zum einen eben, dass man Communities ganz gezielt mit einbezieht in die Forschung, um eben wirklich partizipativ zusammenzuarbeiten mit den Leuten, die auch direkt betroffen sind von unseren Forschungsfragen in der One Health Forschung. Dafür ist es eben sehr wichtig, dass man die Communities aktiv und gleichberechtigt auch einbindet und sie nicht nur als Datenquelle oder als Adressat zu betrachten. Mhm. Was es dafür, finde ich, auch braucht, sind eben Netzwerke, die WissenschaftlerInnen, PraktikerInnen, Communities und vor allem auch politische EntscheidungsträgerInnen einschließen und miteinander verknüpfen können. Und dafür müssen wir vermutlich damit anfangen, erstmal neu zu erlernen, was wir eben als Expertise betrachten, damit wir diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch hinbekommen. Und ja, ich bin einmal im Kontext von transdisziplinären Forschungsprojekten auf das Modell des Four Levels of Listening von Otto Scharmer gestoßen. Und das fand ich eigentlich auch sehr spannend, damit einmal in die One Health Forschung reinzugehen. In dem Modell wird davon ausgegangen, dass es vier unterschiedliche Levels gibt. Und das erste Level des Zuhörens ist das sogenannte Downloaden, also dass man zuhört, um eigene Vorannahmen bestätigt zu bekommen. Und das gibt dann natürlich wieder relativ wenig Raum für Neues auch. Und das zweite Level des Zuhörens ist dann sogenanntes Factual Listening. Das heißt, man ist aufgeschlossen für Fakten, für neue Fakten auch, aber man hat noch den Fokus sehr auf sogenannten sachlichen Inhalten und versucht sich selbst von dem Gegenüber, mit dem man zusammenarbeitet, zu trennen. Und dann wird eben in dem Modell davon ausgegangen, dass man auf die nächste Stufe des empathischen Zuhörens kommen muss, wo man wirklich in das Gegenüber eintaucht und versucht, ein echtes Verständnis zu entwickeln für die Erfahrungen und das Wissen des anderen. Und das vierte Level des Zuhörens wäre dann Generative Listening, also dass man wirklich ko-kreativ und transformativ miteinander Dialog führt und so dann eben auch gemeinsame Innovationen entstehen können. Und da ist eben die Herausforderung, dass wir uns vielleicht oft auf dem ersten oder dem zweiten Level of Listening befinden. Aber wenn man dann eben noch weiterdenkt mit Level 3 und Level 4, dann sind da, glaube ich, auch vor allem für die One Health Forschung wahnsinnig viele Möglichkeiten vorhanden.
Ja, super spannend. Ja, meine Kommunikation und Zusammenarbeit, das sind ja wirklich zwei Riesensäulen in der One Health Forschung schon allgemein. Und ja, wie du das gerade erzählt hast, die Sozialwissenschaften können da natürlich irgendwie helfen, das noch auf ein ganz anderes Level zu heben. Das ist, wie du das jetzt auch erzählst, natürlich mit sehr viel mehr Aufwand noch wieder verbunden. Aber am Ende haben wir dann davon eben auch einen Mehrwert, den wir daraus ziehen können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, diese Arbeit lohnt sich wirklich und sich da reinzustürzen in diese Prozesse.
Ja, ein sehr schönes Plädoyer für die Sozialwissenschaften. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage an dich richten. Und zwar sind in unserem Gespräch jetzt oft die Begriffe gefallen wie Gleichberechtigung, Teilhabe, Berücksichtigung individueller Hintergründe, Minderheiten. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, die auch gerne in bestimmten Kreisen als Vogue verschrien werden. Und es gibt ja eine Bewegung, die Anti-Wokeness-Bewegung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, gerade solche Dinge zu bekämpfen. Und in den USA sehen wir das ja auch teilweise schon, dass wirklich bestimmte Buzzwords nicht mehr genannt werden können in Forschungsanträgen, weil die eben als zu Vogue gelten und dann eben nicht mehr gefördert werden sollen. Deswegen meine Frage an dich, inwieweit merkst du das schon in deiner eigenen Forschung, dass dein Forschungsbereich vielleicht von dieser Anti-Wokeness-Bewegung beeinflusst werden könnte und ja vielleicht auch Gefahr läuft, nicht mehr finanziert zu werden?
Ja, also zum Glück merke ich das nicht direkt in meiner eigenen Forschung. Ich glaube auch, dass wir da in Deutschland noch eventuell etwas verschonter sind oder vielleicht auch in dem One Health-Kontext spezifisch, dass es da eventuell nochmal andere Disziplinen gibt, die mehr betroffen sind von der Anti-Wokeness-Bewegung auch. Und ich glaube, dass wir generell, also vor allem im One Health-Kontext, aber auch in den Gesundheitswissenschaften allgemein ein großes Bewusstsein dafür vorhanden ist, eben, dass soziale Ungleichheit das Krankheitsrisiko und auch die Wirksamkeit von Maßnahmen beeinflusst. Und deswegen sind wir, glaube ich, schon ein bisschen sensibler darauf, eben, dass wir diesen Fokus auf Minderheiten, sozialer Ungleichheit brauchen, dass das auch für die Wissenschaft eben unverzichtbar ist. Einfach weil wir Gesundheitsrisiken dadurch, also ohne diesen Fokus gar nicht verstehen können. Und da gibt es zum Beispiel auch einen sehr spannenden Lancet-Kommentar von Victoria Saint und anderen AutorInnen, die sich mit AMR-Strategien beschäftigt haben in ihrem Kommentar und eben sagen, dass es wichtig ist, Gender- und Equity-Aspekte in globale und nationale AMR-Strategien zu integrieren, dass man also wirklich disaggregierte Daten braucht, die die gesellschaftliche Marginalisierung von gewissen Gruppen eben auch berücksichtigen können. Und dass das Community Engagement auch über Expert-Bubbles hinausgehen muss. Und auch das, finde ich, zeigt eben wieder, dass wir diesen Platz haben in unserem Feld, darüber zu sprechen, über diese sogenannten woken Begriffe. Mm. Ja, und dass man eben aber auch sieht, dass es nicht ideologisch ist, partizipative Ansätze zu verwenden, in zum Beispiel eben im Bereich von antimikrobiellen Resistenzen, sondern dass es ja auch auf Evidenz basiert. Und das wird ja oft durch die Anti-Wokeness-Bewegung auch irgendwie abgesprochen. Ja. Ja, und da liegt eben, finde ich, einfach dieser große Mehrwert. Und also in diesen partizipativen Ansätzen zum Beispiel und dadurch, dass wir eben aber ja durch unsere Forschung zeigen können, eben auch empirisch zeigen können, wie wichtig es ist, diese Pluralität, Agency, also die Handlungsmacht und Machtungleichheiten anzuerkennen und mit einzubeziehen in unseren Forschungsprojekten. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil von One Health auch.
Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass das auch so bleiben wird, dass man da einfach diesen Weg weitergeht und eben ja diese Evidenz, wie du ja schon gesagt hast, die vorhanden ist, dass man die auch weiterhin anerkennt. Wir können auch gerne den Lancet-Artikel einmal verlinken unter dieser Podcast-Folge. Genau, auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, die USA haben mittlerweile einen Gesundheitsminister, der ja Impfstoffen gegenüber skeptisch dasteht. Und dafür haben wir ja auch sehr, sehr viel Evidenz, dass das eigentlich was Sinnvolles ist. Also nichts scheint im Moment unmöglich in dieser Welt. Aber genau, ich hoffe einfach mal, dass ja diese Integration der Sozialwissenschaften in Gesundheitsfragen, dass das eher weiter voranschreitet und dass wir da nicht wieder einen Schritt zurückgehen werden.
Das hoffe ich auch, dass da die Entwicklung aus den USA nicht zu sehr rüberschwappt zu uns.
Genau. Okay, sehr schön. Ich finde, du hast auf jeden Fall sehr viele gute Argumente dafür geliefert, dass wir das eben stärker integrieren sollten, auch bei Gesundheitsfragen. Und dafür möchte ich dir sehr danken. Und genau, danke, dass du im One Health Podcast zu Gast warst, Marisa.
Ja, vielen Dank auch dir, Dana. Und es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal dann.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, können Sie ihn gerne abonnieren oder uns eine Bewertung dalassen. Sie können uns auch jederzeit gerne schreiben an info@onehealthplattform.net. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.